Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag geht der NFL-Draft los. Dann haben die Teams wieder die Möglichkeit, sich mit den besten Spielern vom College zu verstärken. Und meinsportradio.de wird live dabei sein. In Zusammenarbeit mit der Draft.de werden wir am Donnerstag ab 0.30 Uhr, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 0.30 Uhr, den NFL-Draft übertragen. Und dann habt ihr zwei Experten an eurer Seite, die euch alles darüber berichten, was diesen NFL-Draft so interessant macht. Und diese beiden Experten begrüße ich jetzt hier. Und das sind Roman John und Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Ja, hallo.
Wir haben schon über die Tiefe des Drafts gesprochen, wir haben schon über den Draft allgemein gesprochen. Jetzt wollen wir uns ein bisschen um die Sorgenkinder der NFL kümmern. Und das sind unter anderem die Cleveland Browns. Und wenn man im Lexikon nach Sorgenkind sucht, dann findet man sicherlich ein Teamfoto von den Cleveland Browns. Roman, die Browns haben eine lange, lange Tradition an Fehlpicks. Wenn man sich zum Beispiel daran erinnert, 2014 haben sie Johnny Manziel gedraftet, der ja nicht ganz so ganz aufgegangen ist für die Browns. Sie haben die Chance, jetzt wieder an Nummer 1 zu picken. Die Frage ist doch nur, wie werden sie es dieses Jahr versauen?
Ja, also als als Browns-Fan bin ich ja gar nicht. Aber um mal mit den Browns-Fans zu halten, ich würde ja hoffen, dass es nicht passiert. Im Endeffekt die Fehler, beziehungsweise der Fehler, gerade mit Johnny Manziel, wurde ja gemacht, weil sie nicht wirklich ihrem Draftboard vertraut haben. Denn nach allen Berichten, die man gehört hat, stand dort Teddy Bridgewater höher als Manziel. Und sie wollten dann eben doch lieber den Showman als Quarterback haben, um dann vielleicht in den Medien etwas relevanter zu werden. Also mein Tipp im Endeffekt für die Browns ist, vertraut eurem Draftboard, da habt ihr viel Arbeit reingesteckt, um da die Spieler in der entsprechenden Reihenfolge zu draufzupacken, und nehmt einfach immer den Spieler, der bei euch da zu dem Zeitpunkt des Picks ganz oben steht.
Ja. Aber es ist ja nun eine langwierige Geschichte, dann durch den Draft sich zu verstärken. Christian, auf welchen Positionen haben denn die Cleveland Browns wirklich den stärksten Bedarf? Oder kann man sagen, allgemein müssen sie sich insgesamt auf allen Positionen verstärken? Oder gibt es da wirkliche Bright Spots, wo man sagen kann, wenn sie dazu jetzt noch ein paar Teile bekommen, dann wird das schon wieder in Zukunft?
Also einer der Bright Spots war auf jeden Fall, dass sie mal Kevin Seidler von den Bengals gesigned haben und haben jetzt zumindest mal echt einen ziemlich guten, ziemlich vernünftige Offensive Line. Ich meine, Joe Thomas, der spielt ja seit Jahren und spielt seit Jahren gut und wird seit Jahren dafür nicht belohnt. Da gibt es durchaus gute Spieler. Defensive Line haben wir auch ein paar wirklich gute Jungs mit Danny Shelton, der jetzt so langsam in der Liga ankommt. Wird spannend, weil die jetzt ihr Scheme umstellen auf die 4-3 von Greg Williams. Das wird man wirklich sehen, aber Williams ist ein sehr guter Defensive Coordinator. Da sind schon ein paar vernünftige Spieler auch schon da, gerade in der Abwehr. Worum geht's? Es geht um Quarterback natürlich, das haben wir auch lang und breit besprochen. Es geht um einen zweiten guten Titan hinter Gary Barnage. Es geht um Wide Receiver, von denen sie allerdings im letzten Draft 4 gezogen haben. Von daher glaube ich nicht, dass da jetzt noch was kommt. Und die beiden größten und wichtigsten Spots sind vermutlich Edge Rusher. Also sprich Druck auf den Quarterback und Cornerback. Und das muss man auch dazu sagen, Justin Gilbert war der andere Pick in dem 14er Draft. Und er und Manziel sind die einzigen beiden Spieler aus dem 2014er Draft, die nicht mehr beim Team sind, das sie damals gepickt haben. Also auch der Pick ist damals ein bisschen in die Hose gegangen. Und deswegen ist dieser Spot eben auch auf der anderen Seite von Joe Hayden so vakant. Also vor allen Dingen Edge Rusher, vor allen Dingen Cornerback und Quarterback, das sind so die drei Schwerpunktareale. Wenn die Browns da was tun könnten, würden sie sich auf jeden Fall helfen, um dann Richtung, was weiß ich, 6 und 10 oder so irgendwie mal zu kommen.
Deswegen gibt es ja auch in einigen Mock-Drafts, wir hatten gestern drüber gesprochen, die Möglichkeit, dass vielleicht sogar Mitchell Trubisky, der Quarterback von North Carolina, an Nummer 1 gepickt wird. Die Cleveland Browns haben diesen Nummer 1-Pick. Roman, was würdest du denn den Cleveland Browns im Moment raten? Was sollten sie machen? Sie haben auch noch die Nummer 12 in der ersten Runde.
Eben, genau das war jetzt so mein Gedanke. Wenn sie wirklich ganz besonders scharf sind auf Mitchell Trubisky. Sie haben den 12. Pick unter Umständen, wenn die Titans an 5 verhandlungsbereit sind und sie eben befürchten, dass die New York Jets ihnen sonst an 6 ihren Trubisky wegschnappen könnten, wäre unter Umständen ein Uptrade möglich. Aber wie ich denn schon meinte, dafür müsste auf ihrem Board dann eben auch Trubisky schon relativ hoch sein und sie müssten sehr überzeugt von ihm sein. Ansonsten wäre so mein Chip, wenn an 12 Quarterback eure Nummer 1 ist, zieht den. Sie haben ja auch noch dann entsprechend den ersten Pick in der zweiten Runde. Vielleicht ist auch da noch ein guter Quarterback für sie zu haben. Also das wäre dann so eher mein Rat, wieder mal an die Browns an 1 Garrett ziehen und dann bei den späteren Picks gucken, ob man da vielleicht einen Quarterback findet.
Ja, also die Cleveland Browns haben den Nummer 1 Pick. Es gibt auch noch andere Sorgenkinder. Die San Francisco 49ers zum Beispiel vor ein paar Jahren mit Colin Kaepernick galten sie als der heißeste Scheiß der Liga und haben sich seitdem stetig verschlechtert. Christian, was muss bei den San Francisco 49ers verbessert werden, damit sie dann auch im neuen Stadion dann mal wieder an alte Erfolge anknüpfen können?
Ja, Jed York hat das in seiner Pressekonferenz sehr praktisch beschrieben. Ein Owner kann nicht entlassen werden. Das wäre der erste Schritt, aber das wird leider nicht funktionieren.
Ja.
Sie haben jetzt immerhin mit Kyle Shanahan, glaube ich, einen Headcoach, der sein Werk versteht. Von John Lynch, der jetzt in den letzten Jahren nur komplett beim Fernsehen arbeitet, der ist absolut nicht einzuschätzen. Im Prinzip, der Roster ist relativ katastrophal. Muss man einfach mal so sagen. Ich war eigentlich fast überrascht, dass sie am Ende des Jahres nicht mit dem First Overall Pick rausgegangen sind. Das war auch die schwierigste Mission, die Chip Kelly vermutlich in seinem Leben gemacht hat, sportlich. Hm. Im Prinzip fehlt der Value an allen Ecken und Enden. Sie haben sich jetzt mit Brian Hoyer einen Quarterback von den Bears geholt, der im Prinzip ein Jahr oder zwei Jahre als Stopgap-Quarterback dienen kann. Was nicht heißt, dass sie nicht irgendwie jemanden aufbauen müssen. Aber ansonsten gibt es bis auf wenige Spots in der Offensive Line und in der Defensive Line eigentlich überall Verbesserungsbedarf. Also sie haben zwei gute Interior Defensive Line Spieler mit Arik Armstead und DeForest Buckner, die sie in den letzten beiden Jahren der ersten Runde gedraftet haben. Darüber hinaus gibt es eigentlich keinen Spot, wo du sagst, also da haben sie keinen Bedarf. Das ist so. Die können sehr viel auf Value gehen, die müssen das vermutlich auch.
Ja, die San Francisco 49ers, wie gesagt, haben im Moment dann Sorgen an allen Ecken und Enden. Es gibt allerdings auch noch andere Teams, die auch sorgenvoll durchaus in die Zukunft blicken. Zum Beispiel die Jacksonville Jaguars. Roman, ich hatte vor ein, zwei Jahren persönlich das Gefühl, dass es mit den Jaguars aufwärts geht. Und trotzdem ist die Entwicklungskurve, ja, wenn man es positiv ausdrückt, eigentlich nur seitwärts. Was muss dort passieren oder was kann dort im Draft passieren, damit es den Jacksonville Jaguars dann auch mal ein bisschen besser geht, beziehungsweise dass sie mal an Relevanz gewinnen?
Ja, es ist schwierig, was im Draft passieren muss, denn in Wirklichkeit muss Blake Bortles endlich mal sein Potenzial voll ausschöpfen, was er ja unbestrittenerweise hat. Und im Endeffekt werden die Jaguars in den letzten Jahren wirklich durch ihren Quarterback zurückgehalten. Das wird wahrscheinlich nicht mit dem 4. Pick passieren, dass sie sich da jemand Neues ziehen. Das würde mich schon sehr überraschen. Es wird im Moment sehr viel spekuliert, dass sie eben an vielen Running Back ziehen könnten. Wahrscheinlich Leonard Fournette, wenn es ein Running Back werden würde, um die Offense ausgeglichener zu gestalten, eben mehr Laufspiel bringen zu können, um den Quarterback zu entlasten. In der Defense haben sie in den letzten Jahren einige wirklich gute Spieler gezogen und auch in der Free Agency gute Leute geholt. Da ist man schon sehr gut aufgestellt. Natürlich, der ein oder andere Spot könnte auch hier noch verbessert werden. Aber insgesamt wird wahrscheinlich eher in die Offense investiert werden müssen.
Ja, also auch die Jacksonville Jaguars sind im Moment eines der Sorgenkinder. Auch die Chicago Bears, du hast eben gerade schon Christian erwähnt, dass sie einen Quarterback getradet haben. Gibt es da Hoffnung für die Chicago Bears-Fans, dass eventuell durch den Draft diese Position dann auch verbessert werden kann? Oder ist es da auch, dass an mehreren Ecken und Enden es dort fehlt?
Also zunächst mal haben sie Mike Glenn 15 Millionen bezahlt, was Aaron Rodgers ein bisschen aufgeregt hat, weil der kriegt, glaube ich, nur 13,5 pro Jahr. Ja. Aber das ist sozusagen die Versicherung, dass sie an 3 nicht zwingend einen Quarterback draften müssen. Also im Prinzip glaube ich, dass dass John Fox sehr, sehr stark auf Value gehen wird. Weil meiner Ansicht nach muss er da gewinnen. Also ich glaube nicht, dass er mit einer 5-11 Bilanz nächstes Jahr noch Headcoach in Chicago ist. Und das heißt Value, Value, Value. Das heißt eben das, was Roman zu den Browns gesagt hat, möglichst das Board hoch abdraften mit dem, was halt geht. Und klar, du hast den dritten Pick, was schon mal enorm hilft, wo du einen enormen Impact-Spieler dir draften kannst, wenn es nicht schief läuft. Und dann hast du insgesamt deinen zweiten, deinen dritten Runde und zwei Viertrunden-Picks. Und wenn die alle einschlagen, dann kann das schon einen enormen Impact haben. Ist ja mit Elshon Jeffrey einen sehr, sehr guten Wide Receiver verloren. Da muss man dann gucken, ob da entsprechend was passiert. Die Offensive Line ist ein Dauerthema in Chicago in den letzten Jahren. Und in der Defense ist es vor allen Dingen so, dass mit dem Scheme, was da ist, vor allen Dingen der Wert auf die Front Seven einfach höher ist als auf die Secondary. Das heißt, nochmal ein Impact-Spieler, nochmal einen tollen Linebacker, einen tollen Pass-Rusher, einen tollen Interior-Defensive-Line-Spieler. Das sind, glaube ich, die Spots, wo ich meine Ressourcen reinstecken würde. Und dann können die auch konkurrenzfähig sein und das auch schon relativ schnell unter der Voraussetzung, dass Mike Glenn eben zumindest auf dem durchschnittlichen Level Quarterback spielt.
Also auch hier eins der Sorgenkinder, was durchaus noch mehrere Needs hat. Roman, wenn du jetzt nochmal auf die Dickschiffe der Liga guckst, zum Beispiel auf die Patriots, die in der ersten Runde gar nicht vertreten sein werden, werden die sich dann zurücklehnen? Also mehrere jetzt, durchaus dann ja auch die weit in den Playoffs gekommen sind. Gibt es da Teams, die aufpassen müssen auf das, was später noch verfügbar ist an Spielern? Oder gibt es da Teams, die sich wirklich dann auch zurücklehnen können?
Also ich glaube, gerade in dieser Draft-Klasse können sich die meisten Teams am Ende der ersten Runde relativ zurücklehnen, weil sie wissen, dass dort noch sehr gute Spieler zu haben sein werden. Und ja, die Patriots, die kennen das ja schon von den letzten Jahren, beziehungsweise ja auch direkt im letzten Jahr hatten sie gar keinen First-Round-Pick und dann eben erst am Ende der zweiten Runde, wie dann auch dieses Jahr, dass sie auswählen dürfen. Ich denke mal, das ist so eine Situation, mit der sind sie ganz komfortabel. Sie haben ja auch für die Picks Gegenwert bekommen. Ist ja nicht so, sie haben ja dann im Endeffekt schon Brandon Cooks in der ersten Runde gezogen, theoretisch mit ihrem Erstrunden-Pick. Also das sollte sie nicht so wirklich aus dem Konzept werfen.
Ja, also es gibt im Moment für die Teams, für die schwachen Teams der Liga, gibt es genügend Spieler und auch für die starken Teams bleiben dann in den späteren Draftrunden beziehungsweise in den späteren Picks noch genügend Spieler vorhanden. Das war heute der Blick auf die Sorgenkinder der Liga, die hier in dem Draft vertreten sein werden. Allen voran die Cleveland Browns, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag als erstes picken werden. Und wir werden alle drauf schauen, wie sie es diesmal und ob sie es diesmal wieder versauen. Das waren Christian Schimmel und Roman John von derdraft.de mit ihrer Vorschau auf den Draft. Den gibt es hier live in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ab 0.30 Uhr. Danke, ihr beiden.
meinsportradio.de im Nachtprogramm. Christian Schimmel von derdraft.de verfolgt für euch live den NFL Draft 2017.
Freitag, den 28. April ab 1.30 Uhr und Samstag ab 0.30 Uhr und wieder ab 17.45 Uhr.
Sei dabei und nutze den Hashtag MSRDraft für deine Kommentare und Posts im Netz. Der NFL Draft auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.